Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wenn jetzt gegen sie gepfiffen wird, dann wird nicht gefragt, dann wird zugeschlagen. Und dieses Phänomen ist natürlich wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem, was an und für sich nichts mit dem Fußball direkt zu tun hat.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Seit einigen Tagen sind die Schiedsrichter und vor allen Dingen die Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter in den Schlagzeilen der Medien. Den Fall vom FSV Münster habt ihr sicherlich verfolgt, als ein Spieler den Schiedsrichter nach einer roten Karte direkt K.O. geschlagen hatte. Der musste dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden und war schwer verletzt worden. Nach ein paar Tagen Behandlung ging es jetzt den Umständen entsprechend wieder besser bei dem Schiedsrichter. Aber das kann so natürlich nicht weitergehen. Und für die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog habe ich einen Gast eingeladen, der beides erlebt hat. Er ist zum einen Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga gewesen, hat dort rund 50 Partien gepfiffen in der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Und er ist jetzt Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses für den Fußballkreis Beckum. Er gibt also seine Erfahrungen ganz nah an die Schiedsrichter weiter, die eben in diesen C-Kreisligen pfeifen. Wie ist es da? Ist das da wirklich so schlimm, wie diese Fälle immer wieder zeigen? Gemeint ist Bernd Kruse, den ihr auch gerade schon zu Beginn dieser Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog gehört habt. Mit ihm habe ich also gesprochen über die Probleme, die es derzeit für Schiedsrichter gibt, überhaupt noch auf Fußballligen sich durchsetzen zu können und immer wieder Angst haben müssen, jederzeit Opfer einer Gewalttat zu werden. Bernd Kruse darf ich begrüßen. Ich glaube, für das, was wir besprechen wollen, genau den richtigen erwischt zu haben. Zum einen selber Fußballschiedsrichter gewesen in der ersten Bundesliga, hat dort selbst gepfiffen und ist jetzt Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses im Fußballkreis Beckum, einer der kleinsten Kreise in Beckum überhaupt. Aber damit haben wir quasi Top-Leistung selbst gebracht, bis runter dafür sorgen, dass andere Top-Leistungen bringen. Du verfolgst natürlich automatisch sofort, wenn irgendwas mit Schiedsrichtern passiert, natürlich auch den Vorfall in Münster. Vielleicht aus deiner Sicht, wie muss man diesen Schlag, der ja auch im Video zu sehen ist, das ist ja auch durch alle sozialen Medien gegangen Richtung Schiedsrichter, wie muss man sowas überhaupt generell mal einordnen?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass sich diese Sachen häufen und auch immer in verschiedener Form und dann auch vielleicht in verschiedenen Regionen. Wir leben an und für sich bei uns noch in einer gemäßigten Zone. Das heißt, im Verhältnis zu anderen Kreisen haben wir weniger Vorfälle, obwohl natürlich auch, man darf das nicht verkennen, wir jetzt auch einen ähnlichen Fall haben, wo der Schiedsrichter direkt nach einer gelb-roten oder roten Karte mit dem Ball angeschossen wird von diesem Spieler. Das ist zwar auch noch keine Tätigkeit, oder aber die Spieler untereinander, wenn sie ihre Tätigkeiten begehen. Das sind alles immer die Probleme, die wir ja sonntags auf den Sportplätzen haben. Und wenn das speziell junge Schiedsrichter betrifft, dann haben wir wirklich das Problem, diese jungen Schiedsrichter zu halten. Und ich glaube, das ist der Kerntenor momentan. Wie können wir die Schiedsrichter überhaupt noch motivieren, dass sie bei der Stange bleiben? Das müsste man als erstes mal hinterleuchten, was wir da tun können. Nämlich diese ganzen runden Tische, die man immer so macht, im Verhältnis zu Trainern, zu Schiedsrichtern. Wenn man am Tisch sitzt, ist das alles gut gesagt. Aber eben, wenn man auf dem Platz steht, dann wird's doch hat jeder seine Aufgabe und dann geht jeder in seine Richtung und dann kann es auch mal zu Eskalationen kommen.
Im Moment wird es damit begründet zu sagen, es ist eine generelle Verrohung in der Gesellschaft. Du hast selbst 50 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga geleitet, gepfiffen. Zu deiner Zeit, das waren die 80er Jahre, wie ist man mit dir auf dem Rasen umgegangen? Waren die Spieler auch schon so aggressiv, wie das heute ist, auch in der Bundesliga schon?
Ja, wir kriegen ja heute auch immer die Beispiele, wo Bundesliga-Schiedsrichter begleitet werden, auch beim Spiel, wo die Kommentare oder das Verhältnis zu den Spielern auch beleuchtet wird. Und da muss man sagen, diese Verhältnisse sind gut, obwohl jeder natürlich seinen Vorteil suchen will. Der Schiedsrichter muss entscheiden, der Spieler will es nicht glauben. Und so stehen zwei Fronten gegeneinander. Aber die Achtung vor dem Gegenüber, die bleibt gewahrt. Und das ist das Problem in den unteren Klassen, wo ja der Schiedsrichter, wenn er denn auf den Platz kommt, angepfiffen hat und dann schon der Wichser ist, der das nicht im Griff hat. Diese Achtung vor dem anderen, die fehlt in den unteren Klassen. Und je höher die Klasse wird, desto besser wird das Verhältnis untereinander. Obwohl natürlich jeder immer seine Aufgabe sieht. Der Trainer sieht seinen Job, der Spieler sieht seinen Job und der Schiedsrichter versucht, es allen gerecht zu machen. Und das kann man natürlich dann nicht immer in Einklang bringen. Es gibt da auch Emotionen. Der Ton ist auch, ist klar, wenn ich 40.000, 50.000 draußen stehen habe, ist es so laut, dass man sich ja schon zwangsläufig anschreien muss, um überhaupt sich verständigen zu können. Aber die Form bleibt immer in etwa im Rahmen. Und deswegen gibt es in der, da oben wegen direkten Beleidigungen sehr selten Karten. Die meisten roten Karten sind dort wegen Foulspiel. Und im unteren Bereich ist es umgekehrt. Da sind weniger rote Karten wegen Foulspiel, sondern viele wegen Schiedsrichterbeleidigung, in welcher Form auch immer.
Wenn ich zum Beispiel sehe, bei München hast du gepfiffen mit Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus, mit Andreas Brehme. Würde ich jetzt sagen, das sind ja auch keine Jungs, die im Mund halten können. Wie sind die denn damals gewesen? Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, war ja dann durchaus mal ein Freischuss gegen Bayern München. Sind die sofort angerannt und haben dich da angemacht bis zum geht nicht mehr?
Die sind auch explodiert und sind angerannt gekommen. Das ist ja, das sieht man ja heute auch bei der Rudelbildung oder sowas. Da werden mit Sicherheit keine Nettigkeiten ausgetauscht. Aber es ist ja ein Unterschied, ob jemand sagt, Schiri, das musst du doch pfeifen. Oder ob jemand sagt, aber du bist bekloppt, geh nach Hause oder irgendwie was. Oder wie auch immer. Das sind die Unterschiede. Das sieht zwar emotional, wirkt es ja gleich. Ob jetzt in der Kreisliga jemand auf den Schiedsrichter losstürmt oder in der Bundesliga. Nur die Form, wie man miteinander umgeht, die ist, glaube ich, ein wenig anders.
Du hast eine rote Karte zeigen müssen in deiner Karriere. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es da erwischt hat?
Ja, das war der Gunnar Sauer von Werder Bremen und das war ein klares Foulspiel.
Gegen Eintracht Frankfurt beim 2:0. Also man hat ja, du gehörst so zu dieser Generation Wolf-Dieter Ahlenfelder, wo man immer so das Gefühl hatte, die konnten noch mal einen Spruch machen, da waren auch die Spieler mal so, die sagen, komm, das akzeptierten die alles. Jetzt ist das 80er Jahre, also 30 Jahre her. Die Generation, man sagt 30 Jahre ist eine Generation, hat sich weiterentwickelt. Sind die Menschen von heute nicht mehr so, ja, ich sag mal, dass die etwas akzeptieren?
Man muss wissen, ja, man kann heute auch noch zum Teil einen Spruch machen. Man muss aber wissen, mit wem man es machen kann. Und das wurde jetzt letztens auch mal in einer Diskussion mit Bundesliga-Schiedsrichtern festgestellt, dass man gesagt hat, man braucht auf dem Platz einen Verbündeten. Der Schiedsrichter braucht aus der Mannschaft einen Verbündeten, mit dem er korrespondieren kann. Und der eben dann die anderen ruhig hält. Wenn man das schafft, dann ist es in Ordnung, dann geht es gut. Nur diese Verbündeten, die muss man erst finden. Und das kommt natürlich durch Gespräche auch auf den Platz, wenn man die Spieler anspricht. Und das ist ja, was vielleicht im Gegensatz zur unteren Liga oben ist, man spricht ja mit den Spielern. Das kriegt ja das Fernsehen und so, das wird ja gar nicht transportiert. Im Vorbeilaufen, wie man mit den Spielern eben redet, kurz, knapp, eben eine Anweisung, ich habe es gesehen, lassen Sie es sein. Und diese ganzen Geschichten, die fehlen unten einfach, diese Kommunikation. Und da ist dann eben einfach, dann kommt eine Entscheidung und dann will es einer nicht glauben, dann wird alles von draußen noch eingetragen, weil die Trainer da auch das Feuer anmachen oder teilweise die Zuschauer die Spieler provozieren und wie auch immer, alle diese Sachen, die wir ja schon gehabt haben hier in den Kreisen.
Du bist so Vorsitzender vom Kreisschiedsrichterausschuss, das heißt, du betreust nicht nur die, die jetzt aktiv schon sind, sondern auch die neuen Schiedsrichter, die reinkommen. Wie ist denn überhaupt der Zulauf in diesem Fußballkreis Beckum? Ich sagte es eingangs, ein sehr, sehr kleiner Kreis. Wie viele Schiedsrichter habt ihr denn überhaupt und wie viele kommen denn pro Jahr so dazu?
Wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren, lagen wir immer im einstelligen Bereich. Im letzten Jahr hatten wir 15 neue Leute dazu bekommen. Wir verzeichnen natürlich aber auch eine ganze Menge Abgänge. Und das hält sich immer in etwa die Waage. Die gestandenen Leute, die jetzt, ich sag mal, früher hat man so rekrutiert, wenn die ihre aktive Laufbahn als Fußballer beendet haben, dann wurden sie Schiedsrichter oder haben sich da weiter betätigt in den Kreisligen. Diese Leute sind durchweg verschwunden. Entweder haben wir es mit sehr jungen Leuten zu tun oder noch mit den älteren Enthusiasten, die natürlich auch nicht immer mehr zur Verfügung stehen aufgrund von Verletzungen, von Krankheiten oder altersbedingt, die dann eben durch diese auf dieser Schiene ausscheiden. Also jetzt hält sich die Waage, was neu reinkommt, verlieren wir auf der anderen Seite auch wieder an etablierten Schiedsrichtern.
Nun bin ich selber mal Schiedsrichter gewesen, 2 Jahre lang, und weiß, wie meine Ausbildung war, wie ich fertig war und in diese sauber bestanden, jetzt kannst du pfeifen. Und dann gab es irgendwann eine Einladung, damals noch per Post, zu meinem ersten Spiel. Da bin ich hingefahren, habe das Spiel gepfiffen. Da war ich aber jetzt auch ganz alleine. Es war keiner von meinem Fußballkreis, der dabei war. Und wir gucken uns mal den Boss an, kann er das überhaupt? Man hat mich also komplett alleine pfeifen lassen. Macht man das heute mit den Neulingen auch noch, dass man sagt, so, das ist der erste Einsatz, seht zu, dass du klarkommst?
Nein, es ist wünschenswert, dass überall ein Pate dabei ist. Das ist ja auch so ein Denkmodell, jedem jungen Schiedsrichter bei den ersten Spielen immer einen Paten zur Verfügung zu stellen. Wenn ich aber sonntags schon nicht mehr in der Lage bin, überhaupt alle Spiele mit einem Schiedsrichter zu besetzen und mir schon 2, 3 Spiele in der C-Liga, wo dann der Betreuer pfeifen muss, dann habe ich sicherlich nicht noch welche in der Hinterhand, die ich dann mit den jungen Leuten mitschicken kann. Also das ist einfach ein personelles Problem, was wir haben, weil wir da nicht die Kapazitäten haben, jedem jungen Schiedsrichter einen mitzuschicken. Das müssten die praktisch in irgendeiner Form auf der privaten Schiene machen.
Heißt im Endeffekt dann selber besorgen, dass irgendeiner da mitkommt, eher als Begleitperson, als Schutz bei möglichen Problemen?
Das wäre das Schönste. Das wäre der optimale Zustand, wenn wir irgendwo fest einen hätten und sagen, so, du fährst jetzt mit dem jungen Kameraden mit. Die müssen sind also darauf angewiesen, dass sie sich selbst irgendwo im Verein jemanden suchen, der sie mal begleitet und ein bisschen betreut bei den ersten Spielen. Also wünschenswert ist es, wir würden es auch immer gerne machen, nur uns fehlen die Kapazitäten und die Möglichkeiten.
Die Zwischenfälle haben wir jetzt gesehen, waren beim FSV Münster, wo der Schiedsrichter geschlagen worden ist und offensichtlich so unglücklich getroffen worden ist oder vielleicht bewusst, ich will da keine Wertigkeit reinbringen, dass er mit dem Rettungshubschrauber ja ins Krankenhaus musste, Kreisliga C. Es ist immer, wenn was passiert, die untere Liga. Also, dass man sagt, im Bereich Oberliga oder höherklassig gibt es Angriffe auf Schiedsrichter. Da ist es nie der Fall. Liegt es daran, dass man da im Gespann pfeift, das in der Regel 3?
Nein, das hat mit Gespann schon nichts mehr zu tun. Das liegt einfach an der Klassenzugehörigkeit. Ich habe das vorhin ja mal so andeutungsweise gesagt. Je höher die Liga ist, desto besser ist der Umgang miteinander. Und wenn wir das Rad zurückdrehen, wir sind in der untersten Liga, da pfeifen spielen ja die Spieler, die auch keine Chance haben, in höheren Klassen zu spielen. Es pfeifen auch die Schiedsrichter, die gerade anfangen, die keine Erfahrung haben. Junge Leute, die noch im Endeffekt sich in der Persönlichkeit entwickeln müssen, mit Arm drum und dran, alles was dazugehört. Und da kommen die Probleme, die wir haben.
Fußballer, die noch nicht so richtig mit dem Ball umgehen können und Schiedsrichter, die auch ganz frisch sind und noch nicht so richtig mit den Regeln umgehen können. Das führt dann dazu, dass man tatsächlich täglich aufeinander zugeht. Das heißt ja nur die Spiele auf den Schiedsrichter. Umgekehrt, der ist jetzt ja, glaube ich, nie der Fall gewesen. Ist das wie?
Ja, ich hab ja mal spaßeshalber vor 30 Jahren gesagt, sie treffen von 30 Metern die Mülltonne nicht, aber meinen, sie müssten Bundesliga-Schiedsrichter haben. Diese Erwartungshaltung, wenn jetzt gegen sie gepfiffen wird, dann wird nicht gefragt, dann wird zugeschlagen. Und dieses Phänomen ist natürlich wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem, was an und für sich nichts mit dem Fußball direkt zu tun hat. Sondern im Fußball wird es nur deutlich.
Siehst du denn
was da passiert?
Siehst du denn irgendeinen Lösungsansatz? Ich meine, wenn diese Aussage ja so stimmt, wie du sagst, wir werden die Kreisliga C nicht abschaffen können, weil irgendeine tiefste Liga haben wir ja immer, wo diese
Spieler... Wir können nur solche Sachen, wie jetzt in Essen passiert, beim FSV Münster, diese Spieler müssen erstmal sanktioniert werden, und zwar gewaltig, die dürfen kein Fußball mehr spielen. Wie es im Eishockey auch ist, wer den Schiedsrichter anfasst, kriegt lebenslänglich. Das wäre zum Beispiel auch eine Maßnahme, die man diesen Spielern mal vor Augen halten soll. Wenn ihr hier irgendwo den Schiedsrichter angreift oder schlagt, dann seid ihr für alle Zeit aus diesem Geschäft raus. Dann spielt ihr halt kein Fußball mehr in irgendeinem Verein. Das wäre eine erste Maßnahme. Und ich glaube, dass in solchen Geschichten wie in Münster jetzt wird es ja zivilrechtlich auch noch irgendwelche Folgen haben. Und da muss man mal abwarten, was daraus kommt. Und man kann nur, der DFB-Präsident hat jetzt alle Schiedsrichter in Deutschland angeschrieben und hat sie ermutigt, weiterzumachen. Das ist eine Maßnahme, die man machen kann. Jeder entwickelt irgendwelche Konzepte und dann hat man erst wieder Ruhe und plötzlich ist ein Sonntag, da knallt es plötzlich wieder und dann steht man wieder vor denselben Scherbenhaufen, wo man meint, man hätte ihn schon weggekehrt.
Ich muss zugeben, ich bin da etwas überrascht. Man hat natürlich jetzt in Münster, das ist der aktuelle Fall, um den es ja immer noch geht, um den man ja immer noch spricht, eben eine Videoaufnahme, die es eben so schockierend macht, dass man es in irgendeiner Form ja quasi hautnah erleben kann, was da passiert ist. Aber in den letzten Wochen, alleine im Ruhrgebiet, sind 2-3 Schiedsrichter gejagt worden auf den Plätzen, wie du schon sagst, auch da wieder untere Ligen, die wegrennen mussten, weil die Spieler hinterher rannten. Das ist vielleicht nicht so prominent in die Öffentlichkeit gegangen, weil es außer Fotos keine Bewegtbilder davon gab. Aber das ist jetzt schon eine zeitliche Häufung. Ist das reiner Zufall? Haben wir Pech? Ist das jetzt quasi, kommt es hoch und jetzt haben wir jahrelang wieder Ruhe? Ist es so eine Wellenbewegung?
Nein, zufällig ist das garantiert nicht. Das kommt immer darauf an, wie gerade so diese. Ich meine, das, was wir in Münster jetzt gesehen haben, war spontan. Das kann sicherlich keiner verhindern, auch nicht die Leute, die daneben gestanden haben. Wenn einer hinter dem Schiedsrichter herläuft, hat man immer noch die Möglichkeit, oder die anderen haben die Möglichkeit, den zu stoppen. Was ja in Münster jetzt bei dem Beispiel nicht der Fall war. Aber diese Jagden auf die Schiedsrichter und sowas liegt natürlich daran, dass wir keinen dementsprechenden Ordnungsdienst auf den Plätzen haben, weil die Vereine sind zwar verpflichtet, einen Ordner zu stellen oder zwei, aber die sind ja meistens auch maßlos überfordert oder nicht schnell genug am Ort des Geschehens. Und dann kann man nur auf die Mannschaftskameraden hoffen, dass die dann irgendwo Schlimmeres verhindern. Natürlich sollte es am besten so sein, dass es gar nicht erst passiert. Deswegen sage ich ja, diese Bestrafung der Spieler darf nicht nur einfach so mit dem obenen Zeigefinger, das war ein Kavaliersdelikt oder wie auch immer, wenn jemand hinter dem Schiedsrichter herläuft, ob er ihn schlägt oder mit dem Ball anschießt oder wie auch immer, alles was kommt, was wir jetzt auch wieder aktuell haben, diese Spieler gehören normal richtig hart bestraft.
Das könnte sein durch eine lebenslange Sperre als Fußballer, egal für welchen Verein. Der FSV Münster hat seine erste Mannschaft komplett zurückgezogen und diesen Spieler dann auch sein Leben lang gesperrt, für diesen Verein nicht mehr spielen zu dürfen. Bekommen das andere Vereine mit? Das ist jetzt irgendwo im Bereich Dieburg gewesen, wenn dieser Spieler, wir reden von Kreisliga C, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch, was weiß ich, der verändert sich beruflich, kommt nach Schleswig-Holstein, tausende von Kilometern entfernt und sagt, ich möchte gerne bei euch Fußball spielen. Würde dieser neue Verein dann wissen, dass der da drüben Theater gemacht hat?
Ja, der kriegt keine Spielberechtigung. Das ist ja heutzutage mit dem DFB-Netz natürlich eine Geschichte, wo man sagen muss, wir sind ja so weit vernetzt, dass man sicherlich so darstellen kann, dass da nichts passiert. Ne?
DFB-Net ist eine interne, für die Vereine zugängliches Netzwerk im Internet, wo man aber auch von den Spielern hört, der ist jetzt gesperrt, hat die fünfte gelbe Karte gesehen, das ist im Amateurbereich ja auch. Oder man würde eben auch sehen bei diesem Spieler, woher kommt er denn überhaupt, von welchem Verein, dann stünde da der Hinweis, der ist lebenslang gesperrt, den darfst du gar nicht verpflichten. Also da ging keiner verloren, man könnte sich also so eine Sperre auch nicht entziehen, sondern da wäre wirklich, egal in welchem Bereich im Deutschen Fußballbund man spielen möchte, Feierabend, da ist definitiv...
Wer gesperrt ist, ist gesperrt. Das würde auffallen, ja.
Das ist die Lösung, die Bernd Kruse anstrebte. Frühere Bundesliga-Schiedsrichter, jetzt als Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses im Fußballkreis Beckum tätig, betreut die jungen Schiedsrichter, die dann hoffentlich doch bei der Pfeife bleiben und sich nicht von solchen Zwischenfällen abschrecken lassen. Dankeschön, Bernd Kruse, dass du im Moment Zeit hattest.
Okay, schönen Dank.
Soweit das Gespräch mit Bernd Kruse, dem früheren Bundesliga-Schiedsrichter und heutigem Vorsitzenden des Kreisschiedsrichterausschusses für den Fußballkreis Beckum. Und es scheint tatsächlich die einzige Lösung zu sein, wer einen Schiedsrichter attackiert, schlägt oder angreift tätlich, der muss sein Leben lang als Fußballspieler gesperrt bleiben. Das ist wohl die einzige Lösung, die man derzeit dort anstreben kann. Das war sie, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Würde mich freuen, wenn ihr einmal den Kontakt zu mir herstellen würdet über Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Denn das würde ich gerne wissen. Wie gefällt euch Bosses Bundesliga-Blog? Habt ihr dort ein paar Verbesserungsvorschläge? Gebt mir doch ein bisschen Feedback, ob das alles so in die Richtung geht, wie ihr das gerne hättet. Und vielleicht wollt ihr auch selber Gast in meiner Sendung sein. Habt ein Thema, was euch auf den Nägeln brennt? Dann liebend gerne her damit. Das war's dann für heute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Alles Gute wünscht euch, Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.